Dem ermutigenden Lied gehen wir in unsere dritte Predigt rein. Mein Stutz, dein Stutz. Eine Predigtserie über Besitz, über Geld und über Spenden. Und wir kommen verschiedenste Reaktionen über, manchmal auch richtig lustige von euch. Jemand hat mir letzte Woche in einer Nachricht Folgendes geschrieben. Die zwei Predigten haben auch bei, und da hat er den Namen von seiner Frau gehabt, bei meiner Frau und mir wieder zu guten Gesprächen geführt und wir haben sie beide als sehr bereichernd, haha, Wortspiel wahrgenommen. Vielen Dank. Ich habe so lachen, als ich das bekommen habe. Es hat mich richtig erheitert und ich habe gedacht, jawohl, sie haben die Predigt verstanden. Es sind auch sehr tiefgreifende und umfassende Fragen, auch online. Eine davon ist folgende. Das ist von der ersten Predigt her gekommen. Rohstoffe sind gut, das ist etwas, was wir betont haben in der ersten Predigt. Aber viel Materielle sind Produkte, also aus der Rohstoff hergestellte Sachen, die durch Ausbeutung von Menschen und Natur entstehen. Ist es nicht unsere Verantwortung zu reagieren? Die direkte Antwort auf diese Frage ist natürlich jawohl. Die grosse Frage ist aber, wie denn? Das klassische Beispiel im Moment ist Smartphone. Smartphones brauchen Rohstoffe, die sehr selten sind, die zum Teil in Afrika in Minen rausgeholt werden von Kindern in ganz gefährlichen Umständen. Also das Smartphone hat vom Produkt her gute Rohstoffe drin, die hat Gott geschenkt, aber hat eine sehr problematische Verbindung zu ausbeutender Arbeit von Kindern. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem? Die Frage ist sehr, sehr umfassend und komplex, weil wenn wir jetzt einfach aufhören, Smartphones zu kaufen, muss man dann schauen, was macht das mit der Wirtschaft vor Ort. Also man muss das immer mitbedenken. Und das zweite Problem ist, Smartphone ist einfach das bekannte Beispiel. Vermutlich sind ein Großteil der Produkte, die wir tagtäglich kaufen oder die wir sonst kaufen, haben irgendeine so eine problematische Verbindung. Also der Beamer, den wir brauchen da, oder die Bananen, die ich heute Morgen gegessen habe, das ist alles Zeug, und man dann müsste alles anschauen. Also das ist eine sehr umfassende Frage. Und ich denke, wir werden dann einmal eine Serie machen dazu, aber ich werde heute etwas sagen, wo bereits schon einen Bezug hat zu dem. Ihr möchtet in einer kürzeren Predigt einfach einen Punkt anschauen, die eine Relevanz hat für eine ganze Reihe von den Fragen, die ihr gestellt habt online, aber auch im persönlichen Gespräch. Dann möchten wir Lobpreiszeit machen und nach der Lobpreiszeit dann kommt die Gemeindeleitung führen und wird dann auf ein paar Fragen eingehen. Was ist der Punkt, den wir anschauen? Wir reden über ein Gesetz und über eine Überzeugung, die es im alten Israel gegeben hat, die total grundlegend war für ihren Glauben und weil es für ihren Glauben grundlegend war, auch für ihr Leben. Es ist folgende Überzeugung aus dem Psalm 24. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Warum ist das der Fall? Denn er, also Gott, der Herr, hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert. Der zweite Satz, Gott hat das Fundament der Erde in den Meeren verankert, ist die Art, wie Psalmen sagt, Gott ist der Schöpfer. Und wir haben in der Bibel eine Lehre und eine Überzeugung, die heißt auf Latinisch Creatio ex nihilo, also Schöpfung aus dem Nichts. Also Gott hat aus dem Nichts alles erschaffen. Er hat gesagt, es werde Licht und dann ist Licht gewesen. Es werde Apfelbaum und dann ist Apfelbaum gewesen. Gott hat kein Rohmaterial gebraucht, dass das Zeug entstanden ist. Gott ist ganz allein existierend in sich selber, aus eigener Kraft heraus und hat nicht irgendwelche Materien, die außerhalb von ihm ist, müssen nehmen, um das zu machen. Nein, es hat keinen Raum, keine Zeit, keine Energie, keine Quantenfluktuationen, rein gar nichts gehabt. Er kann ins Leere, ins Nichts reinreden und dann ist es da. Das ist die Überzeugung der Bibel. Und wenn Psalmen von dem reden, sagen Psalmen, alles, was du siehst, und kannst feststellen, außerhalb von Gott, das hat Gott gemacht. Das ist sein Produkt. Und weil es sein Produkt ist, gehört es ihm auch. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen, sogar die Menschen, gehören ihm. Das ist die Überzeugung. Und da als Überzeugung, tief in der Seele von Israel, hat zu immenser Entspannung geführt. Die haben können entspannt ans Leben antreten. Und wir haben in den Gesetzen gesetzlich verordnete Entspannung im Alten Testament. Findet ihr das etwas Gutes? Könnt ihr gerne entspannen? Und wenn es gesetzlich verordnet ist, ich behaupte, viele von uns tun eigentlich gar nicht so gerne entspannen. Und es ist ein Problem, wenn es verordnet ist. Israel hat gesetzlich verordnete Entspannung bekommen. Und eine von diesen Entspannungsgesetzen ist das Sabbatgebot. Der Sabbat, das wäre der Samstag. Und wir lesen jetzt mal eins von diesen gesetzlich verordneten Entspannungselementen im Alten Testament. 6 Jahre lang sollt ihr eure Felder bestellen und die Ernte einbringen. Bis jetzt ist alles noch im grünen Bereich. Es geht uns allen gut. Man könnte schaffen und schuften. Im 7. Jahr, also da gibt es den Sabbat nicht all 6 Tage, sondern all 6 Jahre. Im 7. Jahr aber sollt ihr das Land nicht bestellen, und jetzt wirst du langsam nervös, sondern brach liegen lassen. Dann dürfen sich die Armen eures Volkes davon ernähren. Was sie übrig lassen, sollen die wilden Tiere fressen. Also dann gehst du nicht und holst es noch. Die wilden Tiere sollen es überkommen. Das Gleiche gilt für eure Weinberge und Olivenhaine. Warum hat das noch stehen müssen? Weil die Gefahr war natürlich, dass sie gesagt haben, Gott, du hast es nur beim Acker gesagt, aber bei den Olivenhainen und bei den Weinbergen, die können wir es auslutschen jedes Jahr. 6 Tage, und jetzt wechselt es zu den Tagen, sollt ihr arbeiten. Den Teil vergessen wir manchmal. 6 Tage sollt ihr arbeiten. Aber am 7. Tag, was kommt jetzt? Gesetzlich verordnete Entspannung. Am 7. Tag sollt ihr ruhen, damit euer Rind und euer Esel, wer von uns hat Rind und Esel daheim? Gut, gilt nicht für uns, hä? Alle Ressourcen, die mit uns verbunden sind, damit euer Rind und euer Esel die Möglichkeit haben, auszuruhen. Und auch der Sohn eurer Sklavin sowie der Ausländer sich erholen können. Ihr sollt alles befolgen. Bitte macht's. Es ist mir wichtig, sagt der Gott, was ich euch befohlen habe. Betet keine anderen Götter an. Ja, nehmt nicht einmal ihre Namen in den Mund. Das Sabbatgebot ist krass. In mehreren Dimensionen. Und eine Art, wie man sieht, wie krass das ist, wenn wir anschauen, zum Beispiel, wie das außerhalb von Israel Sklaven freie Tage bekommen haben. Wir wissen, wie das war, zum Beispiel im Römischen Reich. Freie Tage für Sklaven. Also am 1. März wäre so quasi die erste Pause im Jahr. Du schaffst 2 Jahre durch, 2 Monate durch. Wir wären alle noch am Schaffen, wir würden nicht da sitzen. Dann musst du etwa 4 Monate weiter schaffen durch. Jeden Tag durcharbeiten. 24. Juni gibt es wieder einen freien Tag. Ein Tag. Dann etwa 2 Monate, 13. August. Dann wieder 4 Monate. Viele sind gestorben dazwischendurch. Da gibt es ein paar Tage und da gibt es nochmal in der Nähe ein paar Tage und dann geht es wieder von vorne los. Wenn man das zusammenrechnet, im Römischen Reich haben sie 13 Tage frei pro Jahr. Jetzt in Israel, wie läuft es denn dort? Wir haben es gerade gelesen. All 6 Tage, jede Woche ein Tag. Wie viel gibt das im Jahr? Wie viele Tage? 52. Da haben wir schon mal 52. Aber es hat nochmal ein Gesetz gehabt, das geheissen hat, dass die Sklaven auch sollten können an den religiösen Fest teilnehmen und frei machen. Die sind manchmal eine Woche gegangen oder sogar ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Also wenn man alles zusammenrechnet, haben die Sklaven in Israel 70 Tage können frei machen. Jetzt, wo wärst du lieber Sklave gewesen? Du wärst gar nicht gern Sklave gewesen, oder? Das ist die Antwort, das ist die richtige Antwort. Aber damals sind 50-60% in gewissen Gegenden Sklaven gewesen. Also das wäre da im Raum ihr. Und ich will nicht probieren, rüber zu rutschen. Du rutschst nicht so schnell auf die andere Seite. Du bist es einfach. Jetzt, wenn du Sklave gewesen wärst, wo wärst du lieber Sklave gewesen? Klarer Fall. In Israel. Mit dem Sabbatgebot verlangt Gott, dass in Israel Ruhe und Entspannung und Regeneration da ist, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Sklaven. Und bitte schön, nicht nur für die Juden und die Sklaven, sondern auch für wer noch? Die Ausländer. Aber nicht nur für die Menschen, sondern auch für wer noch? Für Tier. Mindestens Nutztier. Die müssen schuften. Die Wilden, die kommen dann alle 6 Jahre dran. Aber die sind mit einbezogen in das Gebot, dass es Entspannung geben soll. Für die Schöpfung. Und nicht nur für die Menschen, nicht nur für die, sondern was auch noch? Das Land. Der Acker. Also da haben wir etwas Unglaubliches in Israel. In Israel darf nicht ein Teil von der Schöpfung so leben, dass ein anderer Teil ausbeutet wird. Darf ich das nochmal wiederholen? In Israel darf nicht ein Teil von der Schöpfung, zum Beispiel die Menschen, so leben, dass ein anderer Teil, zum Beispiel Tier und Natur, ausbeutet wird. In Israel darf auch nicht ein Teil von der Menschheit, zum Beispiel die Einheimischen, so leben, dass ein anderer Teil von den Menschen, zum Beispiel die Ausländer und Sklaven, ausbeutet werden. Das ist das Gebot, das wir hier haben. Wir können wirklich sagen, dass in Israel ist es den Menschen gut gegangen. Mindestens hat Gott wollen, dass es so läuft. Wir haben dann in den Propheten, wenn es nicht so gelaufen ist, massivste Kritik an Israel. Aber wir haben außerhalb von Israel massive Ausbeutung. Das System war einfach darauf ausgerichtet, eine Gruppe der Menschen auszunutzen bis auf den letzten Tropfen. Das war wirklich eigentlich einfach gewesen. Wir probieren, so viele freie Tage zu geben, dass ein Teil von diesen Sklaven im neuen Jahr überlebt haben und noch da sind, um nochmal ein weiteres Jahr anzuhängen. Das war grausam gewesen. Also man könnte sagen, in Israel hat ein Teil von der Schöpfung nicht dürfen auf Kosten von der anderen, von einem anderen Teil leben, aber außerhalb von Israel, wo man Gott nicht kennt, ist Ausbeutung Tagesordnung gewesen. Nicht nur von Sklaven, sondern auch von der Natur ganz allgemein und von den Tieren. Keiner außerhalb von Israel wäre auch nur im Ansatz auf den Gedanken gekommen, alle 6 Jahre lassen wir unseren Acker für ein ganzes Jahr brach liegen. Wenn sie so eine Idee gehört hätten, hätten sie einfach gesagt, ihr spinnet. Ihr habt nicht alle Tassen im Schrank. Weil das wäre etwas äquivalent und bis jetzt hat noch niemand in meinem christlichen Umfeld da in der Schweiz so eine ähnliche Idee gebracht. Wir würden vermutlich auch sagen, die haben gesponnen. Wie wäre es, wenn zum Beispiel deine Firma, wo du schaffst, alle 6 Jahre sagt, jetzt immer für ein Jahr die Türen zumachen? Wie wäre das? Ja, bei der Schule hätten wir kein Problem, ich weiß. Aber wie geht es denn den Lehrern? Was ist, wenn der Stadler sagt, ja, jetzt sind wieder 6 Jahre durch, irgendwie 7.000-8.000 Arbeiter für ein Jahr? Ja, wir machen zu. Gott hat gesagt, wir entspannen. Wie wäre das? Wir würden sagen, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank. Israel hat da etwas Radikales gemacht. Außerhalb von Israel hat man so etwas nie gemacht. Das wäre ein viel zu grosses wirtschaftliches Risiko gewesen. Und weil es ja der Acker war, war auch Gefahr vom Verhungern und so weiter. Das ist wirklich lebensbedrohlich vielleicht gewesen, zum Teil. Und es wäre es übrigens auch vielleicht für uns, wenn wir so etwas auf so eine gestörte Idee würden kommen. Jetzt, Israel hat gesagt, da gibt es 2 von uns und ich bin nicht der, der spinnt. Wenn einer spinnt, bin ich nicht ich das. Warum? Warum hat Israel so etwas können leben? Und wenn wir schon dran sind, weil der Sabbat hat sehr viel mit Spenden auch zu tun. Wir haben zum Beispiel die Juden, die sagen, mein Acker gehört ein Jahr lang den Armen. Sie können ein Jahr lang leben von meinen Ressourcen. Das ist nichts anderes als ein Transfer von Gütern zu einer anderen Bevölkerungsschicht. Also wenn wir heute jetzt über den Sabbat reden, müssen wir immer unser Gesamtthema immer mitdenken. Es geht um den Umgang mit dem, was wir haben. Also warum hat Israel so eine krasse Spendeaktion können leben wie ein Sabbatgebot? Wie haben sie das können? Sie haben das können, weil sie etwas gewusst haben, wo der Rest der Welt nicht gewusst hat. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert. Israel hat etwas gewusst, was sonst niemand gewusst hat. Nämlich, das Land gehört nicht ihnen, sondern Gott. Und sie haben gesagt, wenn das Land und alles Gott gehört und der sagt, einen Tag in der Woche frei machen, dann machen wir einen Tag in der Woche frei. Und wenn Gott der Gott ist, wo wir wissen, dass er es ist, dann ist er einer, der genug hat. Das ist der Typ, der Creatio ex nihilo macht. Ich meine, da ist gar nichts vorhanden und der muss einfach sagen, es werde Apfelbaum und dann ist Apfelbaum. Also so ein Typ, der hat einfach genug. Also das Zeug gehört alles ihm und er hat genug. Es ist uns anvertraut, aber es ist nicht eigentlich unseres. Und weil das so ist, können wir entspannen. Können wir alle 6 Tage etwas machen, was sonst keiner macht. Das Sabbat machen ist also ein theologisches Bekenntnis. Sabbat machen ist ein Glaubensbekenntnis. Stellt euch den Juden vor, der am Sabbat am Morgen seinen Butterzopf aus dem Schrank holt, ein Stück Abschnitt. Könnt ihr es euch vorstellen? Wer von euch hat Zopf gehabt heute Morgen? Wunderbar. Habt ihr Butter drauf da? Was habt ihr sonst noch drauf da? Honig? Ah, und die Juden am Sabbat am Morgen holen den Butterzopf für, schneiden ein Stück ab, tun Vorzugsbutter drauf. Sie tun Honig aus Bethlehem draufstreichen. Sie nehmen ein paar Orangen direkt vom Baum, wo ihr gesagt hat, Orangenbaum soll sein. Und machen einen Traubensaft oder einen Orangensaft, holen noch ein paar Feigen, ein paar feine und geniessen das richtig. Und das, liebe Leute, ist ein krasses theologisches Bekenntnis. Weil außerhalb von Israel, was machen sie zur gleichen Zeit an dem Tag? Sie stehen gestresst auf, wissen, heute muss ich wieder meine Tiere über die Piste hetzen. Ich muss die Sklaven wieder rausjagen. Sie haben jetzt noch mal anderthalb Monate, wo sie jeden Tag arbeiten und so weiter. Außerhalb von Israel, purer Stress, Magensäure, Sorge, das Zeug, da weiss ich nicht, was ich morgen noch zu essen habe. Ich muss für mich selber schauen. Und innerhalb von Israel eine völlig andere theologische Überzeugung, wer das Gott ist. Das gehört ihm und er hat genug. Also Sabbat machen ist ein krasses theologisches Bekenntnis. Und du machst den Sabbat, und bitte, jetzt denken wir immer auch das Spenden von unserer Zeit, immer das Dienen mit unseren Fähigkeiten, immer das Spenden zum Beispiel auch von unseren Finanzen. Das ist ja der Sabbat. Und wir merken, du machst den Sabbat nur, wenn du wirklich die Überzeugung hast. Was für eine Überzeugung? Letztlich, es ist nicht mein Stutz und es ist nicht dein Stutz, sondern es ist sein Stutz. Alles, was ist, gehört dem Herr. Es ist nicht mein Stutz, es ist nicht dein Stutz. Es ist eigentlich sein Stutz. Ich war kürzlich an einer Konferenz zwischen Weihnachten und Neujahr am Praise Camp mit 6'000 Jugendlichen. Es waren 5'999, weil ich bin ja noch dort war. Und ich habe einen alten Freund getroffen. Und der hat mir erzählt von seinem Leben. Und ich habe ihm erzählt, dass wir diese Serie haben. Er hat sie in den Augen aufgeleuchtet. Das war der Lucky, die einen von euch kennen den. Und dann hat er gesagt, weißt du, Paul, ich habe etwas gecheckt in letzter Zeit. Wenn es ums Spenden von Geld geht, eigentlich, wenn ich spende, tue ich mir nicht die Frage stellen, wie viel von meinem Geld gebe ich Gott, sondern wie viel von Gottes Geld behalte ich für mich. Der hat verstanden, es ist nicht mein Stutz, es ist nicht dein Stutz, es ist letztlich sein Stutz. Der hat die tiefe Überzeugung von Israel sehr, sehr gut formuliert und auf den Punkt gebracht. Und das Zweite ist, wenn du Sabbat machst, wenn du am Sonntagmorgen deinen Zopf auspackst und du tust Butter drauf und du tust Honig aus dem Kanton Thurgau drauf und einen feinen Kaffee dazu, dann machst du ein massives theologisches Statement. Du sagst, es ist nicht mein Stutz und es ist nicht dein Stutz, es ist sein Stutz und du sagst, Gott hat genug, um mich zu versorgen. Jawohl, ich sollte 6 Tage arbeiten, das sollte ich machen. Es ist wichtig, dass wir alle Predigten immer mitnehmen, die nächste Predigt. Das ist nicht ein Aufruf, auf die faule Haut zu liegen. Nein, arbeiten sollen wir, aber wir sollen auch entspannen. Warum? Doch nur, weil du glaubst, dass Gott effektiv so ist, wie er ist. Und das ist für die Juden klar gewesen. Ganz am Schluss von dem Sabbatgebot-Text kommt der Satz. Wegen dem Sabbat haben wir es mit einer bestimmten Art von Gott zu tun. Betet keine anderen Götter an und ja, nehmt nicht einmal ihren Namen in den Mund. Also für Israel ist das Sabbat-Einhalten ein Glaubensbekenntnis gewesen, zu einem ganz bestimmten Gott. Jetzt stell dir vor, so ein Heid müsste Sabbat feiern. Und er versteht nicht, wie Gott ist. Er versteht nicht, es gehört Gott allem und er hat genug. Der kann überhaupt nicht entspannt seinen Sabbat machen. Kannst du dir das vorstellen? Der holt vielleicht gerade noch so knapp den Zopf aus dem Kasten raus, kleckst ein bisschen Butter drauf und sagt, eigentlich sollte ich arbeiten. Ich habe ja nicht genug. Ich muss für mich selber schauen. Und ich kann doch nicht spenden. Ich kann doch nicht irgendetwas anderes machen. Ich muss für mich selber schauen. und wird irgendwie vielleicht ein bisschen abschlucken und wird ab auf Pisten, oder? Und so sind wir vielleicht manchmal auch. Manchmal, wenn wir am Sonntagmorgen aufstehen, wollen wir noch die E-Mails lesen. Wir wollen vielleicht noch einen Nebenjob am Sonntag. Vielleicht müssen wir einen Nebenjob haben. Aber vielleicht müssten wir nicht. Vielleicht würde es lange auch ohne. Ganz grundsätzlich, wenn wir Zeit investieren ins Reich Gottes, Ressourcen investieren ins Reich Gottes, wenn wir auch Geld spenden, ist die Gefahr sehr groß, dass wir sagen, ah, der Sabbat, die Spende, die killt mich, die bringt mich noch um. Aber Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr keinen entspannten Sabbat habt. Ich möchte nicht, dass ihr Stress habt. Ich möchte, dass ihr anfängt zu glauben, das Zeug gehört tatsächlich mir. Und jetzt geh mal durch dein Leben schnell durch. Geh mal über dein Konto. Geh mal durch deine Fähigkeiten, durch die Zeit, die du hast. Dein Körper. Alles, was zu dir gehört, das ist nicht dein Stutz und nicht mein Stutz, das ist sein Stutz. Wenn du da nicht anfängst zu glauben, wirst du den Sabbat in keinster Art und Weise können entspannt feiern. Aber Gott sagt, nein, ich möchte, dass ihr entspannt den Sabbat könnt feiern. Und wie kommt es zu dem? Indem du wirklich anfängst zu glauben, es gehört gar nicht erst dir. Es gehört jemand anderem. Und der Typ, der macht so Creatio ex nihilo Zeug. Der hat genug. Der wird für dich sorgen, auch in deiner Pension. Er wird auch für deine Kinder sorgen und für deinen Ehepartner. Wenn du entspannt Sabbat feierst, und Sabbat ist jetzt im umfassenden Sinn gemeint, vom Umgang mit unseren Gütern, wie wir es jetzt lernen, in diesen Gottesdiensten, dann bekennst du dich zu dem. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, weil er hat die Welt geschaffen. Und meine Frage an uns heute ist die, wenn wir den Sonntag neu als radikales Glaubensbekenntnis einüben, und mit Sonntag meine ich Sabbat, mit Sonntag meine ich auch unser Gehen von uns selber, vor allem, was Gott uns anvertraut hat, unser Spenden auch. Wir sollen fröhliche Geber sein. Wenn du Angst hast, dass wenn du etwas gibst, dir dann alles fehlt, dann wirst du nie können entspannen. Und wie wäre es, wenn wir das einfach einüben würden? Das nächste Mal, wenn du etwas einzahlst, das nächste Mal, wenn du etwas gibst, das nächste Mal, wenn du Zeit investierst in etwas vom Reich Gottes, wenn du deine Fähigkeiten zum Einsatz bringst, das nächste Mal, wenn du am nächsten Sonntag, wenn ihr aufsteht, was macht ihr dann? Dann holt ihr Zopf raus. Geht einen Zopf kaufen nächsten Samstag. Holt es raus, schneidet euer Stück ab. Und anstatt dass dann Magensäure anfängt, aufwachsen in euch. Und ihr denkt, ah, ich sollte Mails noch anschauen. Ich muss für mein eigenes Leben sorgen. Das nächste Mal, wenn du etwas einzahlst, anstatt dass die Säure raufkommt und du denkst, es wird nicht lange, das Spendenzeug, der Sabbat, das krasse, unglaublich irrsinnige Sabbatprinzip, das bringt mich noch um mein Leben. Sagst du, entspannen. Warum? Weil es gehört Gott und er hat genug. Und du geniessest den Sonntagmorgen und dann kommst du in den Gottesdienst. Wie wäre das? Ich möchte wirklich für uns beten. Es hängt an der Frage, ob wir glauben, dass Gott so ist, wie er es sagt. Wenn wir den Sabbat einhalten, erst dann wird es auch dazu kommen, dass andere Bereiche der Menschheit nicht mehr ausgenutzt werden. Erst wenn eine Bevölkerung anfängt, da leben. Und bitte, liebe Christen, wenn wir im kleinen Bereich von unseren Ressourcen da nicht schaffen, wie soll denn auch weltweit gehen? Weil erst wenn die Welt anerkennt, wer Gott ist, kommen wir zum Ende vom Ausnutzen von anderen Bereichen der Menschheit und anderen Bereichen der Schöpfung. Und wir dürfen es jetzt schon einüben. Und so lade ich dich ein, um mit deinem Herz jetzt wirklich mit Gott zu reden, während der Lobpreiszeit und während meinem Gebet und dir zu überlegen, gang durch dein Leben durch, alles, was du hast, schaffst es du zum sagen, das gehört jemand anderem und nicht dir? Red mit Gott über das jetzt während der Lobpreiszeit und auch während dem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für die eigentlich unglaublich erfrischende Radikalität, die wir hier in der Bibel sehen. Danke, dass du möchtest, dass unser Leben ein Ausdruck ist von dem, wie und wer du bist. Gerade auch an dem Punkt, wo uns so unendlich kostbar ist, nämlich unseren Stutz. unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen. Vater im Himmel, wir bekennen, dass wir immer wieder sagen, eigentlich ist das Zeug mir. Und wir bekennen, dass wir durch das auch vielleicht missbräuchlich geworden sind an gewissen Punkten. Oder Sachen gestützt haben, die nicht gut gewesen sind in dieser Welt oder in unserem Umfeld. Wir möchten wirklich umkehren von dem und dich von Herzen bitten, dass du uns Glauben gibst an das, wer du tatsächlich bist. Hilf uns anzunehmen und zu verstehen, das ganze Ding gehört eigentlich dir. Und du hast genug für uns. Hilf uns, weil du sagst, echt können entspannen. Unsere Sorgen um unsere Zukunft, unsere Sorgen um werden wir genug haben, abzugeben bei dir. Und das geniessen und mit Freude annehmen, wo du uns anvertraut hast, so wie wir es jetzt x-mal gehört haben. Schenk du einen Durchbruch in unserem Herz. Um unser Selbst willen, aber auch um unser Umfeld willen und um dieser Welt willen. Wir bitten dich ganz herzlich. Und wir danken dir für die Lieder, die wir jetzt singen dürfen, die viel zum Ausdruck bringen, dass du genug hast. Dass du uns im Blick hast, dass du uns nicht vergissest. Danke vielmals, dass wir jetzt dich anbeten dürfen, aber uns auch von dir dürfen ansprechen und herausfordern lassen. Amen. Also wir haben hier einen Teil von der Gemeindeleitung da vorne. Wir haben in der Gemeindeleitung von dieser Gemeinde zwei verschiedene Gremien. Das eine ist so die strategisch-geistliche Leitung. Dort ist der Michael drin, Sonja und der Michi, nenne ich jetzt Michi. Und dann haben wir noch ein zweites Gremium, das ist auch ein Teil von der Leitung, das ist das Finanz- und Immobilienteam, dort ist der Pascal drin. Also sind alles gewählte Leute von der Gemeindeversammlung, von den Mitgliedern und ihr habt ja diese Serie gewünscht. Und darum habe ich ein paar Fragen an euch. Es nimmt mich Wunder. Und dann möchten wir euch auch noch ein paar Fragen stellen, die online gestellt worden sind. Also zuerst mal einfach, vielleicht kannst du anfangen, Sonja, was macht diese Serie mit dir?
Also ich finde es mega gut, wirklich, um sich wieder mal auseinanderzusetzen mit diesen Themen. Mich hat letzten Sonntag so begeistert, so der Gedanke von Schweden. Also für mich ist wie irgendwann schon einmal im Verlauf von meinem Leben klar geworden, nicht nur das, was ich Spenden zähle, sondern auch die Zeit, die ich investiere. Und ich mache das für Gott und ich mache das gern, wenn ich putze oder Kind hüte oder was auch immer. Aber jetzt wie so der Gedanke, ich mache es für Gott und gleichzeitig investiere ich schon so in die Auswanderung, die wir letzten Sonntag gehört haben, motiviert mich wie einfach gerade nochmal ein Stück mehr. Das ist so das eine, wo mich berührt jetzt in dieser Serie. Und das andere ist auch, also jetzt das, was du heute Morgen gesagt hast, ist mir in letzter Zeit wirklich immer wichtiger geworden. Und zum wie noch so dazu sagen, es ist ja nicht, also das eine ist ja, das liest man in der Bibel, also das mit dem Zehnten und mit der Zeit. Aber der Punkt ist ja auch, dass etwas Tieferes dahinter steckt, dass es mich ja in der tiefsten Seele dann auch zufrieden macht. Also ich mache jetzt kleine
Schleich... Also entspannt.
Ich mache jetzt kleine Schleichwerbung für den Gebetsabend. Ich merke manchmal, wenn ich mich überwinde, um dort hinzugehen, also vordergründig opfere ich wie meine Zeit, aber am Schluss gehe ich meistens wie so mit einer ganz tiefen seelischen Zufriedenheit heim und merke so, hey, eigentlich bin ich jetzt die beschenkt. Und das finde ich so spannend an der Bibel. All die Prinzipien, wo sie ja eigentlich schlussendlich geht es nur darum, wie geht es mir am besten. Und das finde ich einfach auch schön an dieser Serie.
Cool, danke, Michael. Was macht die Serie mit dir?
Ich habe auch zwei Punkte. Also einerseits ist, dass Güter gut sind, aber auch die Arbeit gut ist. Aber beides kann auch eine Gefahr sein, wenn man es zu fest vergüttert, sage ich jetzt einmal. Und ja, wir haben auch schon mal darüber geredet, in einer ähnlichen Art und Weise, wie jetzt du heute Morgen mit Simstutz, finde ich noch sehr spannend, sehr schön formuliert. Wir haben auch gesagt, wir sind quasi Verwalter da auf der Erde. Also alles, was Gott uns gibt, sollten wir eigentlich bewahren und bebauen und ja, in Verantwortung damit umzugehen. Und der zweite Punkt ist ein bisschen, dass wir ja zwar quasi zwei verschiedene überlappende Welten leben, so wie wir auch glauben. Also einerseits fängt Gottes Reich bereits an, andererseits sind wir aber da in dieser Welt und alles, was wir da investieren, die Hilfe, die wir anderen Personen geben, was wir Zeit investieren oder auch Finanzen, ist wie doppelt investiert. Also eigentlich hilft es da auf der Erde, aber gleichzeitig auch schon im Gottes Reich.
Mega cool. Ihr habt gut zugehört. Danke vielmals. Das finde ich lässig. Und haben es auch gut verstanden. Warum haben denn ihr eigentlich diese Serie gewünscht, Pascal?
Für mich hat es zwei verschiedene Gründe gehabt. Der eine Grund ist, ich finde, dass das Geld etwas Wichtiges ist in unserem Leben. Oder? Wir haben, wir können auch, also unser Geld hat Macht. Und wenn ich sage, eben uns, also es ist das Geld, das wir von Gott zur Verfügung gestellt haben, um für ihn zu verwalten. Also ich finde es einen ganz wichtigen, zentralen Punkt im Leben. Und wenn wir den einfach ignorieren, dann, glaube ich, fehlt uns etwas. Also wenn wir einen gescheiten Umgang mit Geld haben. Und das Zweite ist, jetzt aus der Sicht Finanz- und Immo-Team, wir als Familie sind etwa seit 10 Jahren da in der Gemeinde. Und ich habe eigentlich wie von Anfang an gefunden, eigentlich haben wir zu wenig Geld in der Gemeinde. Und mit zu wenig meine ich nicht für den operativen Betrieb, also Gottesdienst laufen und wir haben genug Geld für das alles. Aber es fehlt uns wie das Geld zum Investieren. Jetzt all die, die schon lang und viel geben, die müssen jetzt weglassen, weil ihr seid nicht mit dem gemeint, oder? Aber ich habe den Eindruck, wir hätten mehr Potenzial, und danach könnten wir auch mehr machen. Wir könnten unsere, für Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel, das Juhi auf der anderen Strassenseite, könnten wir etwas Schönes,
Juhi ist ein Gebäude.
Juhi, das Jugendhäuschen da, das Hexenhäuschen auf der anderen Strassenseite, oder? Da könnten wir etwas Gutes herbauen, oder? Wir könnten unsere Hypotheken endlich zurückzahlen und so weiter. Ich glaube, es würde wie einfach viel mehr drin liegen. Und darum habe ich die Serie auch ein Stück weit gewünscht. Und ich würde mich aber selber jetzt nicht irgendwie verstecken, oder? Ich glaube, wir haben es auch wie zu wenig fertig gebracht, zum transportieren oder kommunizieren, warum wir denn überhaupt mehr brauchen.
Danke vielmals, Pascal. Michi, was ist dir wichtig in Bezug auf Finanzen für uns als Gemeinde?
Also ich habe jetzt die Serie sehr wirklich super inspirierend gefunden und ich glaube, da ist ganz ein Haufen von dem drin, was ich finde, ist wichtig. Und wenn ich aus meinem eigenen Leben einfach auch kann sagen, ist, dass dort, wo ich nicht einfach nur systematisch jetzt nach Gesetz der Zeit gebe und dann den Automat füttere mit meinem Zeten und dann schon warte drauf, bis unten dran dann eigentlich der Segen rauskommt, da glaube ich, ist wie eine Freigebigkeit, auch eine Entspanntheit ist ganz wichtig. Und wenn ich auch so ein bisschen beobachtet habe, bei mir selber sogar manchmal, ist so eine Haltung von, ich tue da einen Betrieb finanzieren, wo ich dann auch die Erwartung habe, dass die das gut machen. Also ich zahle ja, dann soll der Paul auch gut predigen. Und das ist irgendwie wie ein falsches Denken. Ich glaube, wir sind miteinander gemeint, wir tragen die Gemeinde miteinander und es ist Reich Gottes Arbeit. Wir dürfen miteinander Teil sein vom Reich Gottes. Und wenn ich gebe, finanziell, auch an Zeit und so, dann gebe ich nicht dem Paul. Der Paul lebt zwar von dem vielleicht, aber ich gebe es uns als Gemeinde und wir können dafür vorwärts gehen und uns weiterentwickeln. Und ich glaube, das soll wieder ein Grundwert sein von uns, dass wir eine lebendige und eine wachsende und eine florierende Gemeinde wollen sein, hier am Ort in Frauenfeld, wo auch weitere Leute können dazukommen und mein finanzieller Beitrag, der trägt etwas dazu bei. Also ich bin nicht der Dagobert Duck, der auf seinem Geld hockt und ab und zu ein bisschen etwas weggibt, sondern ich habe wie das Gefühl, dass wir eine Haltung entwickeln müssen. Alles, was wir haben, das gehört Gott. Und vielleicht eher sogar die Frage, was brauche ich für mich und wie viel kann ich denen weggeben? Ich habe einen Kollegen, der mit uns studiert hat, hat das wie für sich als Lebensprinzip gehabt. Er hat gesagt, ich habe eigentlich recht gut verdient und es ist immer ein bisschen mehr geworden, es ist immer noch mehr Lohn geworden. Irgendwann habe ich definiert, so viel brauche ich für meine Existenz und alles, was ich mehr verdiene, das gebe ich weg. Und das habe ich noch cool gefunden, ist jetzt einfach eine Möglichkeit, wo auch so den Grundwert wie zeigt.
Also einen Lebensstandard einmal definieren und wenn es dann mehr gibt, dann kann ich dann das eben auch weggeben, anstatt den Lebensstandard noch auf anzupassen.
Genau.
Die Idee.
Genau.
Ja. Danke. Pascal, gibt es konkret jetzt aktuell und in nächster Zeit Sachen, die finanziell relevant sind für uns als Gemeinde?
Ja, also zum einen, glaube ich, sind wir euch etwas schuldig als Gemeinde, nämlich, dass wir wie sagen, wohin wollen wir denn jetzt mit der Standardfrage geografisch, wollen wir da bleiben? Wenn wir nämlich anders hingehen, wenn wir da bleiben, was eigentlich meine Annahme, Arbeitsthese ist, was machen wir denn jetzt da? Jetzt haben wir die Häuser, jetzt haben wir das Land, jetzt müssen wir mit dem irgendetwas machen. Und das wird schlussendlich auch irgendeine finanzielle Auswirkung haben. Ich glaube, da sind wir in der Bringschuld. Andere Sachen sind halt, ich finde, wir sollten auch unsere Hypotheken zurückzahlen. Ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber alle, die eine Hypothek haben, denken daran, ihr solltet die zurückzahlen. Und ich finde auch, wir als Gemeinde sollten es machen, oder? Nicht
vielleicht Schritt. Klammerbemerkung und Schleichwerbung nicht nur für die Gebetsabend am Mittwoch, sondern auch für die
Seminar. Sondern auch noch für mein Seminar Hypothek.
Pascal macht den ganzen Abend zum Thema Hypotheken, genau. Ist im Seminar, überlegt es euch.
Ja, auch für uns als Gemeinde, oder? Wir haben jetzt am 31. März 270.000 Franken zurückzahlen. Wir haben das nicht, das wäre natürlich schön, wenn wir es hätten. Oder vielleicht können wir es auch irgendwie mit zinslosen Darlehen zurückzahlen oder so.
Danke vielmals. Online sind auch konkrete Fragen an euch gestellt worden, an die Gemeindeleitung. Eine Frage ist an dich, Michael. Wenn ich Geld, also da schreibt jemand, wenn ich Geld mit Dauerauftrag spende, sieht die Gemeindeleitung dann, wie viel ich gebe? Was ist da die Antwort?
Also die Gemeindeleitung sieht nicht, eigentlich, was in einem Dauerauftrag gespendet wird. Das sieht nur das Finanzteam und Kassier.
Also die Kassierin und der Kassier sehen sie.
Genau, genau. Es kann sein, dass wenn jemand etwas außerordentlich spendet, dass man das vielleicht auch außerordentlich verdanken würde, dass dann vielleicht jemand aus der Gemeindeleitung Kontakt aufnimmt und von Herzen Danke sagt.
Also der Kassier informiert dann jemand von der Gemeindeleitung, genau, und sagt, bitte gang Deko Danke sagen.
Genau, genau. Aber sonst generell, durch Auftrag sehen wir nicht. Es ist auch so, dass Pastoren das nicht sehen, und das finden wir auch wichtig und richtig so, dass Pastoren das nicht sehen.
Was ist der Grund?
Ja, dass ihr eben... Ja, neutral könnt dienen als Gemeinde, neutral könnt führen Gemeinde und nicht beeinflusst sind, der gibt vielleicht so oder der so, das sollte ganz unabhängig davon sein. Wir sind ja auch für Christen und für Nicht-Christen da und auch für die, die viel oder wenig geben. Das sollte nicht vom Reich Gottes abhängig sein, was wir da machen.
Danke vielmals. Jemand stellt die Frage, ich bin Mitglied in der Landeskirche, zählt die Kirchensteuer auch zum Zehnten, Michi? Also kann ich dann weniger geben, weil ich schon Kirchensteuer gezahlt habe?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder die Frage nach dem Zehnten. Ich finde, der Zehnte ist eigentlich wie so eine gute Handhabe, zum sagen, ja, das ist so ein Grundsatz. 10%, die in die Gemeinde gehen, da können die meisten verkraften. Jetzt da eine genaue Kalkulation machen, ist jetzt das brutto oder netto oder gehört das auch noch dazu oder selbst auch noch dazu? Ich glaube, da muss jeder mit sich und Gott im Frieden zu einer Lösung kommen und sagen, so viel kann ich mit gutem Gewissen geben, so viel gebe ich gern. Und dann ist es, glaube ich, auch gut. Jemand anderes sagt vielleicht, ich kann auch 20% geben, ich gebe 20%, dann ist das auch gut. Aber ich glaube, jeder muss für sich auch in der Verantwortung von Gott einen Weg finden, um das richtig zu lösen.
Paul sagt etwas darüber, dass wir nicht von Spenden leben sollen. Was ist mit all den Missionaren weltweit? Was ist mit Pastoren von Pfarrkirchen, also konkret jetzt auch zum Beispiel mich? Wer möchte dazu eine Antwort geben?
Also ich kann vielleicht kurz sagen, also ich bin der Meinung, du hast gesagt, man soll nicht einfach auf die faule Haut liegen und von Spenden leben, sondern quasi arbeiten. Und Missionare unterstützen wir, weil sie ein Teil von Gottes Reich machen, sie tun das Evangelium verbreiten, sie setzen sich ein und für da gibt es auch einen Lohn.
Also es ist nicht so, dass sie nicht arbeiten würden.
Und der Richtig, Pastor, genau.
Es ist auch nicht so, dass der Pastor nicht schafft.
Richtig, genau. Das ist wichtig zu sagen. Oder? Genau, der Lohn kommt eigentlich für das, was du machst.
Jetzt ich kann das Fall. Ganz dezent einfließen lassen.
Genau, das ist wichtig. Ja. Also es ist mir auch wichtig zu sagen, es ist unabhängig von der Finanzierung von der Gemeinde, wie viel das ein Pastor verdient. Sondern das ist eigentlich schön. Also wir investieren in Gottes Reich und nicht in Gewinn und nicht, dass sich Einzelne bereichern oder mehr verdienen. Sondern es geht wirklich um die Arbeit für Gottes Reich, für das Evangelium, für genau. Hilfe, die
wir leisten können. Wir verdienen auch grundsätzlich alle gleich viel, vom Grundsatz her. Und man muss aber gleich auch sagen, für die, die das vielleicht nicht wissen, wir sind ein Spendebetrieb. Also wir haben nicht Einnahmen durch zum Beispiel Steuern oder irgend so etwas wie zum Beispiel jetzt eine Landeskirche. Also es ist ein reiner Spendebetrieb. Ich habe vor kurzem mein größeres Vermögen geerbt, sagt der Öpper, was soll ich damit anfangen? Darf ich es, ich nehme an, als Christ gemeint, auch investieren, zum Beispiel in ein Bauprojekt?
Pascal, bitte. Da würde ich gerne sagen, ich weiss nicht, ob wir einen Jurist da haben, aber es ist jetzt die Juristenantwort, es kommt darauf an.
Auf was kommt es darauf an?
Ich finde, es kommt extrem darauf an, auf die Herzenshaltung, die man hat. Also, ich habe das schöne Geld geerbt, die 10 Millionen, was mache ich jetzt mit denen, oder? Das ist jetzt wirklich die Frage, auf dem Konto liegen lassen, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, dann investiere ich es einfach in die Bank. Jetzt ein Bauprojekt konkret könnte ich jetzt zum Beispiel machen, oder auch irgendetwas anderes. Wieso investiere ich jetzt da? Investiere ich jetzt das, weil ich mir da damit meinen Lebensabend sichern will, also quasi als Vorsorge, dann ist das eine, oder investiere ich es auch, wenn ich sage, jetzt investiere ich da und aus dem Geld raus komme ich dann so viel über, dann muss ich nicht mehr arbeiten, dann tue ich privatisieren, dann ist es vielleicht, dann widerspricht das eigentlich dem Gedanken, dass man auch arbeiten sollte, um etwas zu machen. Wenn ich es investiere, zum sagen, ich habe immer Angst um meine Existenz und jetzt endlich kann ich es investieren und komme die Dividenden über, dann ist wahrscheinlich auch etwas nicht richtig, oder? Also in dem Sinn würde ich wirklich sagen, es kommt darauf an, weil man kann ja auch ganz viel Gutes machen mit dem. Wenn ich Wohnraum schaffen oder ein Start-up finanzieren oder eine grosse Firma finanzieren, dann ist ja das auch ganz viel Gutes. Also,
aber dann möchte ich jetzt gleich noch die Frage stellen, ja. Darf ein Christ so etwas investieren?
Ich finde grundsätzlich...
Ist die Szenarien, wo da möglich ist?
Also grundsätzlich investieren und Ertrag daraus herauskommen, wird in der Bibel als gut und als erstrebenswert beurteilt. Weil es gibt das Gleichnis, wo Jesus erzählt mit dem Talent und der, der es einfach nur auf dem Konto liegen lassen hat, der kommt am schlechtesten weg von all diesen Dienern. Das ist nicht der treue Diener. Der treue Diener, wenn er das Geld hat, dann investiert er. Also meine Frage ist jetzt einfach, wohin investiere ich es und mit welcher Herzenshaltung?
Danke vielmals. Jetzt haue ich noch einen, nochmal einen letzten rein. Dürfen die Christen Luxusgüter kaufen?
Also es ist eine Frage gewesen, online, wo ich wirklich manchmal auch habe, wo ich denke, ja, jetzt habe ich ja meinen Zettel.
Darf es ein Rolex sein?
Ich habe das Gefühl, wenn ich in der Grundhaltung bin, alles, was ich habe, meine Intelligenz, mein guter Job, ist wirklich Gnade und ein Geschenk von Gott. Und es kann es so machen und es ist vorbei, durch einen Unfall, durch ein Feuer, was auch immer. Wenn ich schon mal die Grundhaltung habe und dann habe ich das Geld und dann stehe ich manchmal auch da und denke, es gibt ja immer Luft nach oben, aber was darf ich denn jetzt? Und manchmal, also ich möchte eigentlich eintrainieren, wie zu sagen, Gott, du darfst mir jederzeit reden. Ich lebe jetzt mal, aber wenn du findest, Sonja, das ist jetzt also echt übertrieben, die Rolex oder was auch immer, dann vertraue ich wie auch so ein bisschen auf die innere Stimme. Ich habe es bis jetzt mehr erlebt, nicht einmal im Bremsen, sondern mehr, komm, gib da etwas. Das habe ich wirklich schon oft erlebt. So ein bisschen, es kommt ein Kuvert, ein Spendeaufruf und ich habe innerlich das Gefühl, doch, da und jetzt und so viel. Nicht einmal unbedingt das Bremsen, aber ich glaube eben gleich, wenn ich sage, König Salomo und so, denke, man darf sich schon mal etwas auch kaufen, eine Rolex, aber gleichzeitig wie bereit sein, auf Gottes Stimme zu hören. Und das ist mir ja auch nicht immer. Also ich merke dann manchmal auch, ich will den gar nicht unbedingt hören.
Also ich finde auch, dass Luxusgüter sollen, jemand, der viel Geld hat, der soll das Geld auch ausgeben, der soll das auch brauchen. Ich meine, mit dem unterstützen wir ja auch wieder irgendwo vielleicht eine Landwirtschaft oder eine Industrie oder etwas, aber ich glaube, dort wird es gefährlich, wo es zu einem Statussymbol wird. Wenn ich mir ein schönes Auto kaufe, damit ich etwas repräsentiere und dann ein bisschen besser dastehe oder dass ich eine Rolex anhabe, um allen zu zeigen, hey, schau jetzt, ich habe es im Fall. Ich glaube, dort ist wie ein Unterscheidungspunkt.
Ja, also das wäre für mich jetzt noch eine Challenge, mit einer Rolex da oben auftauchen als Programm.
Und ich würde, also ich
weiß nicht, ob ich das jetzt so entspannt könnte machen. Ja?
Ich würde auch noch sagen...
Also ich habe keine im Fall.
Also zum einen, ich würde mir überlegen, ob es nicht schönere Uhren gibt. Aber das andere, es kommt ja auch immer darauf an mit dem Luxusgut, oder? Also vermag ich es denn überhaupt? Weil ich meine, es gibt schlicht und einfach auch dummen Luxus. Wenn ich einen Kleinkredit aufnehme, um in die Ferien zu gehen, weil das alle anderen machen, dann ist das einfach dumm gehandelt. Da kann man jetzt nicht sagen, es ist jetzt der Luxus, den ich mir gönne. Aber vielleicht vermag ich es auch und dann ist es auch schön.
Danke vielmals für eure Antworten. Ihr dürft gerne nachher auf die zugehen und sie noch mal ein bisschen mehr grillieren. Vielleicht habt ihr noch mal ein paar andere Fragen. Merci vielmals, dass ihr euch geäussert habt zu einem anspruchsvollen Thema.